Heute zu Gast bei Behind the Sea Nora Wolters. Nora ist CFO und Vorständin bei QBeyond. Das ist ein börsennotierter IT-Dienstleister mit rund 200 Millionen Euro Umsatz und 1200 Mitarbeitenden. Wie sie da einmal hingekommen ist, sie hat einmal im Banking angefangen, ihre Karriere, und war dann sogar eine Zeit lang im Verkehrsbereich, auch im C-Level unterwegs. Das hat sie uns im Podcast gleich am Anfang verraten. Da erfahrt ihr auch alle Details über QBeyond. Später haben wir über ihre Erfolgsrezepte gesprochen, so wie wir das hier im Podcast natürlich immer machen. Und dazu zählen zum Beispiel Gespräche mit Kollegen, auch Gespräche mit ihrem Sohn oder ihren Kindern und einfach an der Technik auch dran zu bleiben. Also ganz spannende Erfolgsrezepte, viel mit anderen Leuten sich austauschen und versuchen, den Trends in der Technologie zu folgen. Und wir haben dann auch am Ende auch noch darüber gesprochen, wie man denn die Zeit überbrückt, die sehr, ja, hart ist, wo man sehr diszipliniert und auch irgendwie geduldig sein muss, bis man denn dann sein Ziel erreicht hat, wie zum Beispiel im C-Level zu landen oder andere Ziele, die man sich so im Leben steckt. Dabei geht es viel um das Thema, ja, im Kopf sich die Themen vorzustellen, wirklich zu visualisieren, wie es sich anfühlt, das Ziel zu erreichen, und ganz viel mehr. Ich freue mich auf diese Episode mit Nora Wolters, CFO und Vorständin von QBeyond. Wir gehen gleich rein. Auf geht's. Jede Woche spreche ich im Behind the Sea Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Nora, willkommen im Podcast.
Vielen Dank, Franz.
Schön, dass du auch hier in München bist. Ich freue mich immer, wenn ich meine Gäste besuchen. Stell dich doch einmal unseren Zuhörenden vor und sag uns, was du heute machst.
Ja, mein Name ist Nora Wolters, ich bin 50 Jahre alt, lebe in der schönsten Stadt der Welt, in Hamburg, und bin CFO der QBeyond AG.
Sehr cool. Da gehen wir gleich ein bisschen tiefer rein, damit die Leute wissen, was du machst und was genau auch in deiner Rolle alles für Verantwortlichkeiten drin ist, wie vielleicht das C-Level aufgesetzt ist. Fangen wir an mit QBeyond. Was macht ihr denn?
Ja, die QBeyond AG ist ein deutscher Full-Service-IT-Provider mit Sitz in Köln. Wir haben verschiedene Standorte in Deutschland, Lettland, Spanien, Indien und in den USA. Und wir sind spezialisiert auf digitale Lösungen für den Mittelstand. Das heißt, alles, was du im Rahmen des gesamten IT-Lifecycles benötigst, das bieten wir dir.
Okay.
Das heißt, wir betreiben deine IT, wir entwickeln sie, wir begleiten dich in Projekten, wir machen deine IT sicher. Das Thema Security ist ein ganz großes Thema in den letzten Jahren geworden. Und ein weiterer Schwerpunkt, den wir haben, ist das Thema KI. Auch das sehr aktuell. Und da sind wir mit einem Team von rund 1200 Mitarbeitern weltweit unterwegs. Und ja.
Okay. Also vom Betrieb her bis zur Beratung auch, oder? Also ihr macht jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel meine ganze IT einfach rausgeben wollen würde, das würdet ihr auch machen.
Bist du bei uns herzlich willkommen.
Okay.
Also wir, ja, in der IT heißt es ja Plan, Build and Run. Das ist der gesamte Lifecycle. Und wir bieten dir alles, was du halt benötigst, inklusive auch Rechenzentren, die wir in Deutschland betreiben.
Okay, verstanden. Und seid ihr irgendwie nach Sparten aufgeteilt oder wie gibt es da verschiedene Geschäftsbereiche?
Also grundsätzlich sehen wir die Wertschöpfung Ende zu Ende. Das heißt, das kann mit einer Applikation anfangen über die Implikation von entsprechenden Lösungen und dann den Betrieb.
Okay.
Also natürlich sind wir im Unternehmen in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Du kannst dir wie so ein Zahnrad vorstellen. Jeder muss irgendwie einen Teil dazu beitragen, dass die gesamte Kette funktioniert.
Okay.
Und wir sind auf den Mittelstand konzentriert. Wir haben 5 Branchenschwerpunkte. Dazu gehören die Logistik, der Handel, das produzierende Gewerbe, Finanzdienstleistungen und der öffentliche Sektor. Da haben wir Expertisen. Das heißt, wir sind eng mit unseren Kunden auch unterwegs. Wir verstehen, was unsere Kunden beschäftigt. Wir arbeiten an Branchenlösungen. Und dadurch, dass wir eben im engen Austausch sind, gemeinsame Cases entwickeln, weiterentwickeln, auch in Partnerschaften unterwegs sind, verstehen wir das und wir sind ansprechbar. Also wir sind ebenfalls ein mittelständisches Unternehmen. Das heißt, wir agieren auf Augenhöhe. Und das ist auch sehr wichtig. Das heißt, wenn ein CIO ein Problem hat, dann ruft er uns an. Mhm. Und wir sind erreichbar. Du bist nicht in der Warteschleife Nummer 426, mhm, sondern wir kennen unsere Kunden. Mhm. Na, und kennen heißt wirklich, wir sind in einer engen Austauschebene. Wir haben sehr enge Kundenbeziehungen, also in der Regel länger als 10 Jahre. Über 95% unserer Managed Service Verträge werden verlängert. Und wir sind auch wirklich sehr stolz darauf, dass wir eine sehr hohe Kundenzufriedenheit haben. Und eins unserer wesentlichen Ziele ist, Serviceführer zu werden. Mhm. Da sind wir auf einem guten Weg. Wir sind auch in den letzten Jahren wiederholt ausgezeichnet worden, ob von ISG, von Lündong. Das zeigt, wir sind da ganz klar auf dem richtigen Weg.
Ja, sehr cool. Ich habe schon ein bisschen reingeguckt, natürlich in der Recherche. Ihr macht viel im Cloud, auch SAP, Microsoft-Bereich. Das heißt, das sind wahrscheinlich auch so gängige Partner, oder, von euch?
Genau. Wir sind beispielsweise Goldpartner von SAP. Mhm. Wir haben die meisten Themen, die Microsoft besetzt, die wir auch entsprechend mit unseren Kunden zusammen begleiten. Und das macht uns sehr stolz. Da steckt viel Arbeit drin, viel Qualifizierung, auch eins unserer wesentlichen Themen, ne, die Mitarbeiter weiterzuentwickeln, ne, dass wir immer die aktuellen Skills haben, dass wir geile Projekte für unsere Mitarbeiter auch anbieten können. Und das macht eben sehr viel Spaß und entwickelt halt einen tollen Drive, dass wir eben mit den Kunden gemeinsam unterwegs sind. Die Mitarbeiter haben Spaß in tollen Projekten, können sich weiterentwickeln. Und ja, also ich finde es klasse.
Sehr cool. Ja, wir gucken uns gleich an, was deine Rolle so macht oder was du in deiner Rolle machst und wie auch, wie gesagt, das restliche C-Level aufgestellt ist. Sag noch einen Satz oder zwei Sätze zur Größenordnung. Also, du hast schon gesagt, 1200 Mitarbeiter. Kannst du über den Umsatz etc. was sagen? Das ist ja öffentlich, ne?
Na klar. Also, ja, wir haben rund 200 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Mhm. Wie gesagt, 1200 Mitarbeitern weltweit. Mhm. Und ja, sind eine börsennotierte Aktiengesellschaft.
Ich habe auch noch gesehen, dass ihr sehr viel Managed Services macht. Das ist ja immer ein großes Ziel, oder? Von IT-Dienstleistern oder generell wahrscheinlich auch von Consulting-Firmen wäre es auch gerne ein Ziel, Managed Services zu haben. Das ist nicht ganz so leicht. Aber legt ihr da mehr Wert drauf oder ist euch das wichtiger? Oder?
Und es sind unterschiedliche Geschäftsmodelle. Ne? Also Managed Service ist ja der Run-Bereich. Wenn du auf den Lifecycle guckst, Plan, Build and Run, ist Managed Service eben der dauerhafte Betrieb. Ne? Damit machen wir rund 75% unseres Umsatzes. Das heißt Stabilität, Sicherheit, Effizienz. Das ist ja wichtig, wenn du als Unternehmen deine IT betreibst. So, und dazu gehören dann auch die Themen aus dem Consulting, aus den Projekten. Du, sag mal, musst ja deine IT auch weiterentwickeln oder du musst nicht, aber du solltest und auch den erforderlichen Anpassungen Rechnung tragen. Ne? Das heißt, kommen neue Technologien, hast du neue Projekte, willst du weitere Effizienzen heben? Das kommt ja nicht aus dem laufenden Betrieb, sondern dazu brauchst du vielleicht neue Applikationen, du hast Veränderungen in den Security-Bereichen. KI verändert ganz stark die IT ne, und das bildet dann den gesamten Bereich ab. Aber die Basis ist der Managed Service Bereich, ergänzt um die Consulting-Themen.
Okay, gut. Dann erzähl uns doch mal ein bisschen über deine Rolle als CFO, Vorständin. Was liegt alles bei dir im Verantwortungsbereich?
Ja, offiziell ist meine Rolle Finanzvorständin oder CFO, wobei bei QBeyond bedeutet das eher ein General CFO. Es gibt ja die klassische Zuständigkeit für Finanzen und also Finance Controlling Tax gehört da rein. Und bei QBeyond beinhaltet die CFO-Rolle 6 Ressorts, also neben Finance und Controlling auch den Bereich People and Culture, also Personal, Einkauf, die interne IT, Investor Relations und Legal and Governance. Mhm. Also sozusagen ja, das Spektrum der internen Bereiche, aber auch ergänzt um die Investor Relations Bereiche.
Okay, verstehe. Und wie ist der restliche Vorstand oder das C-Level aufgeteilt? Oder wen gibt es noch?
Also es gibt noch meinen Vorstandskollegen, den CEO, der die operativen Einheiten und auch die Strategiethemen mitverantwortet.
Okay, das heißt, ich sitze zu zweit.
Genau.
Okay. Ja, bevor wir uns angucken, wie du da hingekommen bist, sag uns, was sind so die ein, zwei Top-Challenges als Finanzvorständin bei QBeyond?
Ein, zwei Challenges ist gut.
Kannst auch mehr sagen, also.
Also in der Rolle als Vorständin hast du natürlich immer verschiedenste Themen. Und für mich die Hauptrolle, was gerade gehört, ich habe 6 Ressorts, die ich habe. Und diese immer, sage ich mal, aktuell zu haben, den Next Level anzustreben, ist eine große Herausforderung, einfach aufgrund der Vielfalt der Themen. Ne, weil die Bereiche haben eigene Ansprüche, eigene Challenges, die gemanagt werden müssen. Und auch zu schauen, ne, wie sieht beispielsweise im Bereich People and Culture im Jahr 2030 aus? Da muss ich ja jetzt die Weichen für stellen. Das heißt, ich muss mir jetzt schon überlegen, wie will ich in 5 Jahren den Bereich aufgestellt haben? Welche Qualifizierung brauche ich? Welche Mitarbeiter brauche ich? Welche Prozesse? Wie wirkt KI da rein? Und das Ganze eben für die verschiedenen Ressorts plus natürlich noch den Bereich Legal and Governance. Dadurch, dass wir eine börsennotierte Aktiengesellschaft sind, haben wir sehr viel mit Regulatorik zu tun, viel mit Anforderungen, die uns sozusagen auferlegt werden, die wir umsetzen müssen. Und das ist natürlich ein Megaspektrum, was gehandelt werden muss, wo du, sage ich mal, nicht nur strategisch, auch operativ denken musst. Wir haben ein super Team. Also ich habe wirklich eine tolle Mannschaft, die das auch mit begleitet. Aber nichtsdestotrotz ist das eben die Hauptaufgabe, oder meine ich Hauptaufgabe, die Hauptchallenge, die ich habe, das alles wirklich so aufzustellen, umzusetzen in den, wie gesagt, operativen Tagesgeschäft, was wir haben, damit wir das auch gut hinbekommen und uns da regelmäßig weiterentwickeln.
Okay.
Und die zweite große Herausforderung ist das Thema künstliche Intelligenz. Also alles, was damit zusammenhängt. Wie entwickelt sich die Technik? Welche Möglichkeiten gibt es? Wie kriegen wir Speed in die Company rein? In die ganzen Bereiche, dadurch, dass People and Culture auch in meinen Zuständigkeitsbereich gehört, wirkt das natürlich in die gesamte Company. Mhm. Das heißt, wie enablen wir die Mitarbeiter, dass sie entsprechend Bock drauf haben, KI zu machen, das einzusetzen? Und wie können wir auch die Use Cases, die sich für uns ergeben, auch gemeinsam mit Kunden zu einem Geschäftsmodell erfolgreich machen?
Okay. Ja, sehr interessant. Wahrscheinlich ist die Consulting-Branche oder auch die IT-Services-Branche die, die mit als erstes künstliche Intelligenz einsetzen sollte und auch tut, oder?
Also sie tut es auf jeden Fall. Also es führt kein Weg an KI vorbei. Es gibt unterschiedliche Erwartungen, unterschiedliche Möglichkeiten, wie KI eingesetzt wird. Aber wie gesagt, es hat schon Einzug im, sage ich mal, täglichen Doing gefunden. Ob das über, die Nutzung von Large Language Models ist, ob es Robotik ist, da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Und die Unternehmen stehen ja alle auch unter einem, wirtschaftlichen Druck. Das heißt, Gewinn ist letztendlich das Ziel, das klassische Ziel eines Unternehmens. Man muss profitabel arbeiten. Das heißt, ich kann das an verschiedenen Stellen skalieren. Und ich habe natürlich auch die Verpflichtung, Effizienzen zu heben. Und das kann ich durch Automatisierung machen, das kann ich durch Veränderungen von Abläufen machen und die KI hat da einen wesentlichen Anteil. Und insbesondere hilft es auch, Wissensthemen zu überbrücken. Also wenn du, sag ich mal, als Beispiel früher bestimmte Kompetenzen haben wolltest, hast du ein langes Studium gemacht, du musstest dich lange in Themen irgendwie einarbeiten, musstest das lernen. Und heute fragst du ChatGPT beispielsweise, sagst, okay, wie ist irgendwie der Code dafür? Erklär mir, wie ich das irgendwie machen muss. Und du kannst dir die Dinge selber beibringen. Das heißt, Wissensnachteile oder einen, geringen Wissensstandard kann man dadurch relativ schnell überbrücken. Und bedeutet aber für die Mitarbeiter, ich kann viel mehr machen. Ich habe viel mehr Möglichkeiten, die ich einsetzen kann. Und das ist total genial, weil jeder kann sich eigentlich in alle Bereiche weiterentwickeln, kann da Skills erwerben, einsetzen, kann coole Ideen einbringen. Und finde ich eine mega Chance. Und das haben natürlich alle verstanden. Mhm. Wenn du dir das so anguckst, wie sind die Trends, was passiert irgendwie in den KI-Bereich, verfolgst ein bisschen den einen oder anderen Podcast auch, was gibt es gerade, probierst das selber aus. Das verändert wirklich alles. Früher konnte man sich auch nicht vorstellen, Smartphone, Internet. Ne? Und zack, heute ist es nicht mehr wegzudenken. Ne? Dein Leben findet im Smartphone statt. Also alles drumherum, ist dein Smartphone weg, hast du ein Problem.
Ja, ja, absolut.
So, und genauso wird es auch mit KI sein. Es wird viel verändern, ne? Wird andere Skills hervorbringen, einfache Tätigkeiten sicherlich ersetzen. Auf jeden Fall ein mega spannendes Thema.
Okay. Merkst du eigentlich auch, dass, also ihr benutzt wahrscheinlich auf individueller Basis, ja, jeder, weiß ich nicht, Consultant, Software-Ingenieur, Cloud-Consultant kann das wahrscheinlich benutzen, sozusagen, um selbst produktiver zu werden, oder?
Auf jeden Fall. Also wir bieten allen Mitarbeitern die Möglichkeit, das einzusetzen, sind aber auch im Außenverhältnis aktiv. Mhm. Wir haben im April als eines der ersten Unternehmen in Europa die Private Enterprise AI gelauncht. Mhm. Das heißt, bieten da auch die Möglichkeit, 100% Sicherheit in Deutschland, private generative KI. Ja, das ist mega. Plus eben die ganzen Tools. Wir haben letztes Jahr gestartet und gesagt, okay, wir bilden ein KI-Team. Wir ziehen die Mitarbeiter zusammen, die Bock drauf haben, da weiterzumachen, sozusagen noch weitere Spezialisten zu werden. Das hat einen unheimlichen Sog gehabt. Da ist richtig viel passiert. Und wir haben jetzt auch noch uns da noch verstärkt. Personell haben einen neuen CTO mit eingestellt, der dieses Thema ganz stark treibt. Und man sieht es auch in den Nachfragen, die wir von unseren Kunden haben. Der Bedarf ist da. Wir decken dieses Angebot, was eben von vielen Unternehmen benötigt wird. Ne? Ich sage nur geopolitische Unsicherheiten, wo liegen meine Daten? Das decken wir ab. Da haben wir die beste Möglichkeit auch, die sich die Unternehmen aktuell wünschen. Und sind damit gestartet und die Nachfrage ist wirklich enorm.
Cool. Ich könnte mir auch vorstellen, oder ist es denn so, dass Kunden auch dann so ein bisschen das Ganze challengen und sagen, ja, wenn ihr da jetzt quasi effektiver seid, merkt ihr das dann irgendwie, dass es mehr Verhandlungen gibt oder wollen die sozusagen irgendwie Nachweise, dass ihr das verwendet oder so? Oder weißt du, was ich meine? Also könnte ich mir vorstellen, dass das auch so eine Herausforderung ist.
Preis ist immer eine Herausforderung und wenn man Verträge verhandelt, verhandelt man auch den Preis. Und letztendlich ist es ja ein Gesamtspiel von allem. Ne? Also was für eine Leistung will ich als Kunde haben? Welche Service-Level kaufe ich ein? Welchen Anspruch habe ich an Service, an Sicherheit, an Vertrauen? Was soll meine Lösung beinhalten? Und das legen wir in den Verträgen mit den Kunden gemeinsam fest. Und natürlich, wenn Effizienzen gehoben werden, können wir natürlich auch günstiger anbieten. Aber das, wie gesagt, ist immer ein wichtiges Thema. Wie ist die Kostenstruktur? Aber ich muss eben auch schauen, was bekomme ich dafür? Weil Service ist halt kein Zufall, sondern da steckt harte Arbeit dahinter. Das hat auch einen Preis. Und wie gesagt, die IT ist ja so ein bisschen das, sag ich mal, Nervensystem. IT merkst du häufig nicht, aber du merkst es genau dann, wenn die IT nicht funktioniert.
Ja, das ist ein guter Vergleich. Ja, sehr spannend. Schauen wir uns doch mal an, wie du da hingekommen bist. Fang gerne da an, wo man anfangen muss, um es zu verstehen und führ uns so ein bisschen in die erste C-Level-Rolle und dann zur jetzigen Rolle.
Ja, wie wird man CFO? Das ist eine gute Frage. Vor einem Jahr, also hatte ich mein 30-jähriges Abiturjubiläum.
Ah, okay.
Und
Glückwunsch.
Danke. Weil die Zeit vergeht sehr schnell. Und hatte auch einen Vortrag gehalten, wo ich dann auch überlegt habe, wie waren eigentlich so die letzten 30 Jahre Berufsleben für mich. Als ich mal angefangen habe oder nach der Schule stand CFO definitiv nicht auf meinem Berufswunsch. Also ich wusste nicht mal, dass es den Job CFO gibt in der Form, weil es einfach in meinem Umfeld niemanden gab, der CFO war, im Management unterwegs gewesen ist. Häufig prägt einen ja auch das Umfeld, ne? Was sag mal, hast du im Elternhaus, also im erweiterten verwandten Freundeskreis, was machen da die Eltern?
Ja.
Und in die eine oder andere Richtung geht man dann auch.
Ja.
Und meine ersten Berufsüberlegungen gingen in eine ganz andere Richtung.
Mhm.
Ich wollte eigentlich mal fliegen. Ich fand das mega interessant, Pilotin zu werden, zu reisen, weil ich das einfach sehr gern mache. Und hatte mich so ein bisschen mental drauf eingestellt, dass ich in die Richtung gehen möchte, bis dann der Augenarztcheck für die Führerscheinvorbereitung dem ein Ende gesetzt hat, weil meine Fehlsichtigkeit zu hoch war für die Anforderungen, die es gab.
Mhm.
Und dann habe ich eben nach einem Alternativplan überlegt und bin letztendlich beim Thema Wirtschaft und Finanzen gelandet.
Mhm.
Sag, okay, Finanzen ist genauso wie IT ein wichtiges Thema, was immer in irgendeiner Form gebraucht wird. Also starte ich erstmal mit einer Ausbildung, habe dann bei der Deutschen Bank meine Ausbildung begonnen und anschließend berufsbegleitend Betriebswirtschaft studiert.
Mhm.
So, und mich hat immer das Thema Unternehmen interessiert. Im Finanzbereich war es dann Corporate Finance.
Mhm.
Also wie entwickeln sich Unternehmen, wie steuere ich Unternehmen. Auch die Themen M&A fand ich immer mega spannend. Was kann man alles bewegen, wie kann man das Ganze entwickeln und steuern.
Mhm.
Und so bin ich dann über verschiedene Wege letztendlich in meine erste CFO-Rolle gekommen, und zwar als CFO einer Gesellschaft, die sich auf den Bereich Corporate Finance spezialisiert hat, eine amerikanische Investment-Boutique, und habe dort die CFO-Rolle übernommen und damit verbunden auch viele Themen, insbesondere aus dem Bereich Corporate Finance, also M&A, Due Diligences, mit Schwerpunktthemen Automotive, Engineering und IT. Und fand ich, wie gesagt, super spannend, war sehr abwechslungsreich, hat mir sehr viel Spaß gemacht und war der Einstieg vor ja inzwischen mehr als der Hälfte meiner Berufserfahrung ins CFO-Leben.
Mhm. Wie hat sich die erste C-Level-Rolle ergeben? Warst du davor noch bei der Deutschen Bank oder?
Nein, ich bin zwischendurch gewechselt zur Commerzbank.
Okay.
Habe dort einen Mentor gehabt, der mich gefördert hat. Ich hatte mich auf eine Stelle beworben, die ich einfach interessant fand, für die ich aber 10 Jahre zu jung war. Und habe aber in den Gesprächen offenbar überzeugt, dass er mir damals sagte, naja, also die Personalabteilung will nicht, wir sie einstellen. Sie sind nach unserem Profil 10 Jahre zu jung.
Okay.
Aber ich glaube, dass sie das können und enttäuschen sie mich nicht.
Ja, gut.
Sag ich, okay.
Ja.
Ja, das war für mich, wie gesagt, der Einstieg in diese berufliche Aufgabe, die ich da übernommen habe und natürlich auch Ansporn, weil ich wollte ja entsprechend auch diese Themen dort bearbeiten. Ich habe da mega Spaß dran gehabt und bin dann relativ schnell auch in der Entwicklung weitergekommen.
Okay.
Also bin dann auch weiter gefördert worden, bin in Nachwuchsprogramme eingestiegen und eben auch aufgebaut worden für entsprechende Führungsaufgaben.
Okay, interessant. Diese Programme, das, also viele bei mir im Podcast, die reden dann darüber, okay, man muss sich Leute im Unternehmen suchen, die einen fördern, man muss sich Leute suchen, so als Mentoren, Mentorinnen oder wie auch immer. Kommt man in diese Programme rein durch Leistung rein oder gibt es da noch einen gewissen Netzwerk-Aspekt oder so? Oder wie würdest du jetzt jemanden empfehlen, in solche Förder- oder solche, sag ich mal, Top-Performer-Programme reinzukommen?
Ich glaube, die Wege sind vielfältig.
Mhm.
Also bei mir in der Rolle war es tatsächlich so, dass sich das im Rahmen des Bewerbungsgesprächs ergeben hat, dass der Leiter dort eine Mentorenrolle übernommen hat.
Mhm.
Häufig funktioniert es aber durch Netzwerke,
okay.
Aber auch durch Performance. Also wenn du einen guten Job machst, fällst du auf.
Mhm.
Und hast natürlich dann auch die Chance, da entsprechend Unterstützung zu bekommen. Wir bei QBeyond bieten beispielsweise ein Talentprogramm an, wo wir sagen, ne, wir wollen Leistungsträger dort weiterbringen, wir wollen sie weiterentwickeln. Und das kann eine fachliche, aber auch eine Führungskarriere sein. Mhm. Ne? Und das ist für uns ein ganz wichtiges Thema, dass wir sagen, Leistung ist für uns ein ganz starker Wert. Mhm. Sagen, das wollen wir auch unterstützen. Und jemand, der Leistung zeigt, soll auch gefördert werden, soll entsprechende Chancen und Möglichkeiten dort auch bekommen.
Mhm.
Ich finde das Thema selber auch wichtig. Ich habe noch ein zweites Studium gemacht und habe einen Master of Business Administration und betreue seit meinem Abschluss auch Studierende an der Euro-FH in Hamburg, zurzeit vier Mentees, und unterstütze sie eben auch parallel auf ihrem Studienweg,
der
manchmal sehr herausfordernd sein kann.
Ja. Wie ist da so der Turnus für sowas? Spricht man da einmal im Monat oder nach Absprache oder wie macht man das?
Nach Bedarf.
Mhm.
Also vier Mentees ist schon, sage ich mal, eine ordentliche Zahl, aber die sind eben auch sehr unterschiedlich weit in ihrem Studium.
Mhm.
Und je nachdem, wie der Bedarf ist, also ich frage regelmäßig nach, ne, wie geht's euch, braucht ihr Unterstützung? Und die fragen eben nach, wenn sie eben Themen haben, wenn sie irgendwie so einen kleinen Durchhänger haben, was durchaus vorkommen kann. Oder eben fragen, wenn sie in speziellen Fachthemen stecken.
Okay, ja, interessant. Ist ja auch immer, ich habe es ja gerade gesagt, das ist auch immer so ein Tipp, dass man sich sozusagen auch früh Mentoren, Mentorinnen suchen soll, die halt einfach das machen, was man später mal machen will. Weil in der Regel oder in vielen Fällen ist es so, dass man das, was man will, schon irgendjemand mal vor einem gemacht hat. Okay, ja, sehr spannend. Du bist ja dann noch irgendwie in die Verkehrsbranche auch abgebogen. Also das war jetzt viel Banking, ne? Das ist jetzt alles noch so Financial Services, Banking, würde ich jetzt mal sagen. Und dann ging es ja so ein bisschen auch in die Verkehrsbereiche rein, oder?
Das stimmt. Ich habe, wie vorhin gesagt, mein MBA gemacht, nebenberuflich, weil mir das wichtig war, nochmal, sag mal, die Management-Themen besser zu verstehen.
Mhm.
Und ich glaube, dass das eine gute Grundlage ist, wenn man ein Unternehmen wirklich ganzheitlich steuern will, in alle Bereiche nochmal reinzuschauen. Weil ich von meinem beruflichen Background ja eher die kaufmännischen Themen habe.
Mhm.
Und wenn du so ein MBA machst, dann verstehst du auch nochmal mehr operative Themen, nochmal andere Abhängigkeiten, internationale Verknüpfungen. Und das hat mir sehr geholfen. Und mein Ziel war, wenn ich damit fertig bin, dann möchte ich wieder ins Top-Management zurückgehen.
Mhm.
Und genau das habe ich auch gemacht.
Okay.
Und auch da war es eher Zufall. Ich bin angesprochen worden, ob ich nicht Interesse habe, ne, in einem Verkehrsbetrieb, der damals ungefähr 40 Kilometer von meinem Wohnort entfernt gewesen ist, ins Management einzusteigen.
Mhm.
Die erste Station war die kaufmännische Leitung.
Mhm.
Und ich sagte, ja, führe einfach mal die Gespräche, ist interessant, war jetzt nicht so mein Fokus, weil ich ja eigentlich in meiner Masterarbeit nebenbei gesteckt habe. So, und dann kam irgendwann, der Aufsichtsrat hat gerade ihre Einstellung genehmigt. Das ist ja super, alles klar.
Los geht's, so, ja.
Los geht's. Und ja, das war sehr spannend, war also eine ganz andere Branche. Also der öffentliche Bereich ist ja sehr unterschiedlich in den Prozessen, also ganz anders als in der freien Wirtschaft, sind da ja wesentlich mehr regulatorische Anforderungen da. Man also verlierst wirklich ganz schnell an Geschwindigkeit, was aus meiner Sicht eine wirkliche Herausforderung ist, weil jedes Unternehmen, egal ob das ein privatwirtschaftliches oder auch ein öffentliches Unternehmen ist, muss wirtschaftlich sein. Das heißt, du weißt es selber auch in deiner Rolle, du brauchst Geschwindigkeit. Du musst Entscheidungen treffen. Und wenn du für eine Entscheidung erst nochmal durch verschiedene Gremien musst und es sind 3 bis 6 Monate vergangen, ist das nicht hilfreich, um zügig Effekte zu erzielen.
Ja, das ist so. Das müsste doch eigentlich auch was sein, ist nur gerade so was, was mir einfällt, wo man jetzt, wo das ganze Wissen sozusagen ja auch in der Hosentasche steckt, mit KI müsste man doch eigentlich viel schneller Genehmigungen kriegen, oder? Weil das, was in so einer Genehmigungsschleife ja passiert, ist doch eigentlich nur, dass erstens die Leute das erstmal lesen müssen, das muss an sie herangetragen werden, dann wird es geprüft, dann wird es mit alten Sachen verglichen, die man schon mal gemacht hat und so weiter, und dann kommt man zu einem Ergebnis. Eigentlich müsste das doch heutzutage dann eigentlich auf einen Knopf gehen, oder? Theoretisch.
Jein. Also es kommt auf die Prozesse an, würde der Jurist jetzt sagen an der Stelle. Manche Workflows, die kannst du natürlich deutlich durch Digitalisierung beschleunigen. Ne, das geht tatsächlich wesentlich schneller und du kannst auch Entscheidungsunterstützung damit generieren.
Mhm.
In Prozessen, in öffentlichen Unternehmen hilft das nicht, weil du verschiedene Gremien irgendwie beiziehen musst, die nicht zeitgleich arbeiten. Da ist auch eine andere Denke drin.
Mhm.
Na, da die wenigsten, die ich zumindest in meiner Zeit dort kennengelernt haben, denken eben auf Geschwindigkeit, die denken auf Sicherheit, die denken, oh, naja, viele Sachen haben wir schon immer so gemacht. Und wenn du Innovation durchsetzen willst, ne, dann kämpfst du wirklich gegen Mauern. Ja. Insofern war Corona da an ganz vielen Stellen mega. Also du merkst, ich bin ein großer Freund der Digitalisierung.
Ja, klar.
Aber in Corona war nämlich alles ausgesetzt oder fast alles ausgesetzt. Das heißt, du konntest ganz schnell Digitalisierung pushen und implementieren. Und danach hat keiner mehr gefragt, ich brauche jetzt aber noch die oder jene Genehmigung, weil dann war es nämlich da. Hm. So, und auf der Basis kannst du dann noch aufsetzen.
Mhm.
Na, und das war wirklich mal eine Zeit, wo man durch Schnelligkeit auch mutige Entscheidungen in anderen Bereichen treffen konnte. In der freien Wirtschaft kannst du das ohnehin deutlich besser.
Mhm.
Aber das hat eben wirklich auch geholfen, diese Themen halt voranzutreiben. Und KI wird sicherlich auch das eine oder andere verändern, zumindest in Prozessen. Aber um die Denkweisen zu verändern, braucht es, glaube ich, eine andere Haltung und eine andere Einstellung und auch ein anderes Engagement.
Mhm. Und dann kam 2023 Qbeyond, oder?
Genau.
Okay.
Ich bin Ende 22 angesprochen worden und habe dann für mich auch die Entscheidung getroffen, was will ich eigentlich in den nächsten Jahren beruflich machen? Möchte ich weiter im öffentlichen Bereich unterwegs sein oder mache ich was anderes?
Mhm.
Und ich habe mich dann dafür entschieden, wieder in die freie Wirtschaft zurückzukehren, weil ich insbesondere die IT-Digitalisierung sehr spannend fand und in meiner Rolle auch eine Kombination aus beruflicher Erfahrung der Vergangenheit. Ne? Ich habe ja die Investor Relations Themen, M&A, eine ganze Weile auch aktiv ausgeführt und wollte eben verschiedene Kenntnisse und Fähigkeiten, die ich erworben habe, auch wieder zusammenbringen.
Mhm.
Ich habe für mich vor ein paar Jahren auch mal gesagt, ich möchte beruflich was machen, was mir Spaß macht, wo ich auch für brenne, wo ich richtig morgens Bock habe. Ich wache auf, sage, hey, das will ich machen. Ich will mich nicht irgendwie mit einem Gefühl zur Arbeit schleppen. Nee, das will ich nicht. Das bin ich nicht und ich fand die Möglichkeiten von Qbeyond sehr interessant. Ich habe ja dann auch die handelnden Personen kennengelernt, gesagt, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, wir können gemeinsam eine ganze Menge bewegen.
Mhm.
Wir wollen das Unternehmen nach vorne bringen. Ja, und so bin ich zu Qbeyond gekommen.
Okay. Ja, super. Also sehr interessanter Werdegang. Nicht ganz die klassische Investmentbanking-Karriere, wie man vielleicht meinen könnte. Aber das haben wir ja hier jetzt, glaube ich, in den nun mittlerweile fast 250 Episoden gelernt, dass es keinen klassischen Werdegang mehr gibt und dass im Gegenteil sogar exotischere Werdegänge oft im C-Level landen, lustigerweise.
Du hast ja auch eine große Herausforderung, ne? Also als CFO bist du ja heute ein strategischer Partner, der verschiedene Bereiche abdeckt.
Mhm.
Ne, du managst ja nicht einfach nur die Buchhaltung und die, sag ich mal, Reporting-Pflichten, sondern du hast ein weites Spektrum und auch Verantwortlichkeit. Ne? Du bist ja nicht ausführendes Organ, sondern du gestaltest ja aktiv mit.
Mhm.
Ne, das heißt, das setzt voraus, dass du das gesamte Unternehmen verstehst, dass du, sag ich mal, dein Business weiterentwickelst, dass du weißt, was passiert draußen, wie entwickelt sich die Technik und du musst diese Themen ja auch, sag ich mal, in die CFO-Bereiche reinbringen.
Mhm.
Aber natürlich wirken die auch in andere Bereiche im Unternehmen.
Mhm.
Und du hast insofern eine sehr starke strategische Funktion für die Finanzthemen, die einfach, wie gesagt, wie so ein Nervensystem im gesamten Unternehmen hängen, bei den Kunden hängen, bei Investoren hängen.
Mhm.
Und das ist eine große Verantwortung, wo du eine breite Sichtweise drauf hast. Und das ist, glaube ich, auch eins der Themen. Ich treffe häufig auf Veranstaltungen andere CFOs, die eher diese Kaminkarriere haben, die dann klassisch, sag ich mal, auf ein Segment eher erfahrungsbeschränkt sind und auf einmal dann eine ganze Bandbreite abdecken müssen und sagen, okay, wird jetzt eine Herausforderung, weil ich muss mich da erstmal irgendwie mit beschäftigen. Wenn du das aber schon viele Jahre gemacht hast, denkst du auch anders, hast eine andere Haltung dazu. Und brauchst eben auch ein super Team, gute Leute, die manche Fachbereiche besser können als du selber, ne, weil die pushen diese ganzen Themen dann auch sehr erfolgreich.
Okay, also danke dir erstmal für den Werdegang, mega interessant und danke fürs Teilen. Schauen wir mal so ein bisschen in deine Routinen, Alltagsrezepte, Strategien, Erfolgsrezepte rein. Jetzt hast du schon gesagt, man muss ja jetzt anfangen, um 2030 vorzubereiten, man muss quasi immer gucken, was in meinem Verantwortungsbereich, wo entwickeln sich die Themen weiter. Wie machst du das? Also was sind so deine Go-To, sage ich mal, Trend- und Weiterentwicklungsthemen?
Also die sind sehr vielfältig. Ich habe das Glück oder den Fluch, je nachdem von welcher Seite man es betrachtet, dass ich einen etwas längeren Weg zur Arbeit habe. Mhm. Das heißt, dank der regelmäßigen Baustellen auf dem Weg ins Büro habe ich die Möglichkeit, viel Podcasts zu hören. Mhm. Und da ich sehr vielfältig interessiert bin, habe ich einen ganz guten Überblick, was, sag ich mal, in der Wirtschaft passiert, was in technischen Bereichen passiert, aber auch, sag ich mal, wie verändert sich die Gesellschaft, wie verändern sich die Menschen, welche Themen sind gerade wichtig und werden diskutiert. Und damit beschäftige ich mich sehr viel. Mhm. Ich lese gerne, ich probiere auch gerne neue Technik aus. Mhm. Ich habe zwei Söhne, die auch sehr technikaffin sind. Mhm. Wo ich dann auch öfter mal das eine oder andere höre nach dem Motto, ja, wieso weißt du denn nicht, was das irgendwie ist oder kennst du das noch nicht? Ja. Also habe ich auch die Gelegenheit, die Trends, alles, was gerade, sage ich mal, auch in der jüngeren Generation wichtig ist, hautnah mitzuerleben, auszuprobieren und mich eben damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das hält auch fit in den Themen, auch in den Anforderungen. Mhm. Und ja, ich versuche viel auch mit Kollegen zu sprechen, mich mit, sag ich mal, anderen CFOs auch auszutauschen, um so zu erfahren, ja, was beschäftigt euch, an welchen Themen arbeitet ihr, wie sind die Blickwinkel, wie sind Erfahrungswerte, was gibt es an Best Practices, was wir schon irgendwie einsetzen können oder einfach auch mal neue Ideen umzusetzen. Mhm. Auch immer zu sagen, okay, alle anderen gehen einen anderen Weg, wir schätzen das aber etwas anders ein und wir gehen einen anderen. So, da habe ich in der Vergangenheit auch schon gute Erfahrungen mitgemacht, einfach mal gegen den Strom zu schwimmen. Es ist ein Thema von Haltung, ein Thema auch von Change Management. Bekommst du deine Mannschaft irgendwie mitgenommen? Häufig sind Veränderungen ja immer mit einer Abwehrhaltung verbunden. Ja. Ist erstmal unangenehm, bis die ersten anfangen, sich mit dem einen oder anderen Thema zu beschäftigen. Und dann gibt es häufig so diese Aha-Effekte. Mhm. Sag, oh, ist ja doch nicht schlecht. Kann man ja doch was mit anfangen und dann ist das wie so ein Stein, den du irgendwie ins Wasser schmeißt, der dann auch in Wellen weitergeht. Mhm. Weil ich glaube, alle Entscheidungen, die, sag ich mal, auch in verantwortungsvollen Positionen getroffen werden, dienen ja dazu da, einen Mehrwert für das Unternehmen und auch für die Mitarbeiter zu schaffen. Und das wird nicht immer sofort so gesehen oder auch so wahrgenommen und häufig wird es ja auch rückblickend erst bewertet. Ne, wenn man sich das anguckt, am Anfang hast du großen Aufschrei, großen Widerstand und hinterher kann sich keiner mehr daran erinnern, dann, ah, gute Entscheidung, die wir da getroffen haben.
Ja. Das ist so, ja. Jemand hat hier mal im Podcast, glaube ich, auch gesagt, wer mit möglichst wenig Fakten möglichst oft die richtige Entscheidung trifft, der ist in der Regel der schnellste und unternehmerisch auch ziemlich erfolgreich. Hast du so ein Beispiel, mit was deine Söhne zum Beispiel da gekommen sind? Das würde mich interessieren. Also so das letzte Thema, wo sie dir irgendwas Neues, Technisches gezeigt haben. Was war das dann? War das irgend so ein Feature, eine App oder irgendwas aus dem Smartphone oder irgendwas? Was war das so? Was ist das so?
Tatsächlich, also ist jetzt nicht ganz so neu. So eine kleine Anekdote nochmal. Mhm. So vor Weihnachten 23 habe ich so gefragt, ne Sohn, den Jüngeren, was wünschst du dir zu Weihnachten? Mhm. Ja, ich wünsche mir den Flipper. Den wollte ich schon immer haben. Ich sage, okay. So, Flipper? Na, was ist der Flipper? So, also sicherlich nicht der Delfin und sicherlich auch nicht so ein Gerät, wo du mitspielst. Tja, zeig mir mal, was irgendwie der Flipper ist. Ja, ich schicke dir einen Amazon-Link. Mhm. Ich hab mir so einen Link geschickt, da drauf geguckt, das sah aus wie so ein, also auf dem Foto wie so ein kleiner Controller. War so ein lustiger Delfin drauf, aber sah im Prinzip aus wie ein kleiner Controller.
Okay.
Sag ich, okay, was willst du damit? Ja, ich bin gerade im Abitur und ich brauche das, ist ganz wichtig und ganz toll, habe ich mir schon immer gewünscht.
Okay.
Sag ich, okay, gut. Dann geguckt, auch bestellt, dann kam das Paket und der Flipper ist ungefähr 10 Zentimeter groß.
Okay.
Ich dachte so, für einen Controller ist das aber verdammt klein.
Ja.
Na gut, ne? Habe mich da auch nicht weiter mit beschäftigt. Was ich hinterher dann festgestellt habe, Der Flipper ist das, was man das Schweizer Taschenmesser für Hacker nennen würde.
Ach, okay.
Du kannst damit WLAN-Netze knacken, du kannst Karten umkodieren. mega.
Ja.
Kannst Tankkarten kopieren, Zutrittskarten oder ähnliches.
Wunderbar.
Also mir war überhaupt nicht klar, was das
da
Gerät irgendwie kann. Und das hat natürlich einen Impact. Also ne, wenn mein Sohn das benutzen kann, ne, wie sicher sind wir eben auch aufgestellt? Ne, wie kennen wir denn den Markt, was da auch passiert? Mhm. Und wie gesagt, dieser Flipper ist ein cooles Teil. Ne? Wenn du Nachbarn hast, die du nicht magst, hack das WLAN, gewöhn ihnen neue Zeiten zum Aufstehen an.
Cool, ja, nicht schlecht. Ich schreibe mir das mal auf. Kannst du mir den Amazon-Link weiterschicken?
Kein Problem, mache ich.
Okay, spannend.
Nein, einfach als Beispiel. Das sind aber die Beschäftigten, also die
echt
jungen
gut.
Menschen beschäftigen sich ganz viel irgendwie mit den Themen und das ist einfach frei verfügbar. Also hier in Deutschland ist der Flipper übrigens erlaubt, in einigen anderen Ländern ist der verboten.
Okay.
Genau.
Ja.
Und da war der gerade irgendwie freigegeben für den Verkauf.
Mhm.
Wie gesagt, ich habe da vorher noch, also es war Ende 23, habe ich da noch nie vorher von gehört gehabt.
Mhm.
Aber es, wie gesagt, war ein spannendes Thema und eben auch wirklich wichtig. Ne? Es ist total cool, wie sich die jungen Menschen damit beschäftigen. Das sind so viele Chancen, die sich ergeben. Aber du musst dich eben damit beschäftigen und dann kannst du eben auch was mitmachen.
Mhm.
Na, und auch da wieder das Thema, was ich persönlich auch sehr wichtig finde, Sicherheit.
Mhm.
Na, du musst eben verantwortungsvoll mit allem, was du hast, umgehen.
Mhm.
Na, die Dinge sind immer nur so gut, wie in der Hand der Person, die damit halt umgeht. Ne? Du kannst das für dich nutzen, du kannst es aber auch gegen andere nutzen.
Mhm.
So, und diese Awareness auch gerade in den technischen Entwicklungen ist mega wichtig.
Ja. Ich finde es lustig, dass er das fürs Abitur braucht.
Das ist so, er hat es bestanden. Also,
ja.
Ich hing, glaube ich,
hing
nicht am Flipper.
Ja, dann schicken wir niemanden von der Schule die Episode hier. Wir sind bald schon am Ende, aber ich habe noch zwei, drei Fragen. Und zwar die erste Frage, wenn du so durch deinen Tag durchgehst, gibt es da irgendwelche festen Rituale? Du hast jetzt schon gesagt, du hast einen langen Weg zur Arbeit, da machst du viel Weiterbildung. Gibt es irgendwelche anderen Sachen, wo du sagst, das sind so Routinen, die du hast?
Also ich versuche immer früh morgens im Büro zu sein, weil das einfach eine etwas ruhigere Zeit ist.
Mhm.
Ne? Wenn ich dann beispielsweise meinen Latte Macchiato morgens hole, dann treffe ich die Kollegen in der Teeküche, dann haben wir die Möglichkeit, ein bisschen irgendwie zu erzählen, du hörst, was im Unternehmen irgendwie los ist und es ist für mich einfach die Zeit, wo ich mal nochmal meinen Tag nochmal so durchstrukturieren gucken kann, was für Themen irgendwie sind da, was ist jetzt auch noch wichtig, weil es kommen doch öfter das eine oder andere Ad-Hoc-Thema rein und das erfordert dann eben auch, dass du die Möglichkeit hast, drauf zu reagieren.
Okay. Aber nix irgendwelche exotischen Sachen, wo feste Blocker oder irgendwelche routinären Sachen, die so erfolgsversprechend sind für dich?
Na, feste Blocker habe ich schon. Ich habe immer Zeiten, ich bin auch viel an den Standorten unterwegs, habe einfach Zeiten, die ich mir blocke, weil ich dann einfach mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch kommen will.
Mhm.
Ne, da ist wirklich dann so ein halber Tag geblockt, wo wir dann miteinander sprechen und sagen können, okay, welche Themen beschäftigen euch? Was ist wichtig? Was wünscht ihr euch? Das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich. Ich habe Routinen im Austausch mit bestimmten Stakeholdern, auch das. Und natürlich auch, wie gesagt, die normalen Termine, die du eben hast. Dadurch, dass ich eben ein sehr breites Spektrum an Aufgaben habe, resultieren da natürlich auch entsprechende Termine draus.
Okay.
Und für mich ist einfach wichtig, wie arbeiten wir im Unternehmen und am Unternehmen?
Mhm.
Ne, weil in meiner Rolle ist ja hauptsächlich die Arbeit am Unternehmen, ne, um das entsprechend auch weiterzuwickeln. Nichtsdestotrotz muss ja der Betrieb der Themen, für die ich zuständig bin, ja auch sichergestellt werden.
Gut, dann noch zwei Fragen. Eine, gibt es so einen Ratschlag oder eine Sache, die du immer wieder deinen Mentees sagst? Also so ein Thema, wo du sagst, es ist immer wieder, gibst du immer wieder den Leuten weiter oder das kommt immer wieder hoch?
Also Ratschläge, also ich würde es eher Empfehlungen nennen.
Ja, okay.
Und die sind auch immer so ein bisschen, also nicht ein bisschen, die sind immer individuell.
Mhm.
Also was für eine Art, sag mal, wie agierst du, was für eine Art Mensch bist du, was, sag ich mal, motiviert dich, was schreckt dich eher ab?
Mhm.
Na, und meine Empfehlung ist immer, also egal ob für Mentees oder für, sag ich mal, für meine Kinder oder für andere, ne, macht das, was dir Spaß macht, was dich begeistert. Mhm. Ne, weil dann bist du automatisch gut in den Dingen, weil wenn du dich dafür begeistert, bist du engagiert. Ne, du kümmerst dich, du baust dein Wissen weiter auf, du probierst das aus. Und egal, was du halt machst, ne, es muss dir Spaß machen, es muss dich begeistern. Mhm. Ne, und geh dann diesen Weg, ne, lass dir nicht irgendwie erzählen, nee, das ist irgendwie schlecht oder ähnliches. Wenn du da eine entsprechende Passion hast, wirst du immer gut sein, egal was du machst. Mhm.
Aber bist du auch der Meinung, dass man Passion eigentlich erst nach einer gewissen Zeit entdecken kann, weil am Anfang macht, also gefühlt, wenn man was Neues macht, macht es erstmal keinen Spaß. Speziell, wenn man schon erwachsen ist, finde ich. Weil dann ist man ja erstmal frustriert, weil man es nicht kann oder weil es irgendwie nicht läuft. Und je länger es man dann macht, habe ich das Gefühl, umso mehr Spaß macht es. Das heißt, es wäre ja schwierig, sozusagen der Passion zu folgen, wenn am Anfang erstmal die Themen gar nicht so sehr Spaß machen. Also bist du auch der Meinung, dass man die Anfangsperiode erstmal überbrücken muss? Oder findest du, dass man von vornherein eigentlich merkt, wenn man irgendwo eine Passion hat?
Deine Regel hast du ja ein Ziel. Mhm. Also wenn du, also du willst ja irgendwas erreichen. Mhm. Ja. So egal, ob das jetzt eine neue Eigenschaft ist, eine neue Skill, den du erwerben willst, ob du eine neue Sportart lernen möchtest. Ne, du stellst dir ja irgendwie vor, wie das Gefühl ist, wenn du irgendwie das kannst, das machst. So, und das hilft dann eben auch, solche Anfangsschwierigkeiten zu überbrücken. Also ich empfehle immer durchhalten. Ne, also der Weg zum Ziel ist in der Regel irgendwie nicht gerade nach oben, sondern ist eben durch verschiedene Hindernisse geprägt. Ne, du gehst ein Stück hoch, dann fällst du wieder runter, ne, dann hast du ein Plateau, dann geht es irgendwie wieder hoch. Und das ist in den seltensten Fällen wirklich eine gerade Strecke. Und umso wichtiger ist es eben immer sagen, okay, was ist mein Ziel? Manche sagen auch, was ist mein Nordstern? Also du kannst das ja mit verschiedensten Begriffen belegen. Mhm. Na, du willst irgendwo hin. So, und der Weg dahin ist selten einfach. Sondern du wirst immer Teile haben, die laufen gut. Da denkst du, hey, super, dann gibt es wieder Herausforderungen, aber da musst du durch. Ne, also da musst du die Disziplin und das Durchhaltevermögen auch haben, um dein Ziel zu erreichen. Ne, weil du sagst, das ist mein Nordstern, mein Ziel, da will ich hin. Ne, dann nimmst du auch die Unannehmlichkeiten, die damit verbunden sind, in Kauf. Weil es gibt immer zwei Seiten einer Medaille.
Sehr gut. Fast schon ein sehr gutes Schlusswort. Besonders gut fand ich, dass man sich das Gefühl vorstellen soll, wie es denn dann ist, wenn man quasi sein Ziel erreicht oder wenn man das kann, was man sich vorgenommen hat. Noch eine letzte Frage. Was würdest du machen, wenn du nicht in der Geschäftswelt tätig wärst? Kein Business, kein CFO, keine Wirtschaft?
Das ist eine gute Frage. Ich bin schon die Hälfte meines Berufslebens als CFO unterwegs.
Ja, genau.
Also mir macht das Thema CFO richtig Spaß. Mhm. Also die unterschiedlichen Anforderungen. Und was ich mir gut vorstellen kann, ist eben auch das Wissen weiterzugeben. Mhm. Ich glaube, ich kann gut Menschen in ihre Stärken bringen, kann sie unterstützen, dass sie besser werden, dass sie ihre Ziele erreichen. Mhm. Und das könnte ich mir eben auch vorstellen, quasi in einer Beratung, in einer entsprechenden Rolle, aber auch nicht nur für Menschen, auch für Unternehmen. Also beispielsweise auch über Aufsichtsrat, Beiratsfunktionen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass man Erfahrungswerte eben auch einbringt, um, sage ich mal, Unternehmen zu begleiten, jüngere Menschen auch zu unterstützen und zu gucken, wie kann man einen Mehrwert schaffen. Mhm. Ne, für die Menschen, für Unternehmen, ne, weil, wie gesagt, wir sind alle in einem, sag ich mal, wirtschaftlichen Umfeld miteinander verbunden und das funktioniert nur, wenn jeder auch einen Beitrag leistet. Ja. Und es gibt eben Phasen, da arbeitest du mehr, da baust du Wissen auf, bringst irgendwie operativ mehr Themen ein und umso wichtiger ist es hinterher aber auch, Erfahrungen weiterzugeben, auch mit neuen Entwicklungen zu verbinden und da auch einen, wie gesagt, weiteren Mehrwert zu schaffen.
Sehr cool. Nora, danke, dass du dabei warst. Es hat Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Gespräch.
Vielen Dank, Franz.
Sehr gut. Ja, wer jetzt dabei ist, hat bis zum Ende durchgehört. Ich freue mich auf jeden Fall immer über alle, die bis zum Ende durchhören. Natürlich auch über die, die kurz rein zappen. Dieser Podcast ist ja nur möglich, weil ich eine Doppelrolle habe. Das heißt, ich bin einmal hier der Host bei Behind the Sea und mache diesen Podcast und bin auch Direktor bei Atreus. Atreus präsentiert diesen Podcast. Also gerne auch mal bei atreus.de vorbeischauen oder mir einfach schreiben. Wir können auch gerne mal kurzes Gespräch kennenlernen, vereinbaren. Ich freue mich natürlich immer über Feedback zum Podcast, auch persönlich und natürlich zum Thema Interim Management. Gerade wenn ihr Themen habt bei euch, die interimistisch abgearbeitet werden können, also in einer gewissen Zeit. Das können M&A-Themen sein, dann die Post-Merger-Themen, Systemeinführungen oder eben komplexe Management-Aufgaben, die bei euch nicht permanent, sondern eben befristet oder eben interimistisch abgearbeitet werden können. Dann kommt gerne auf mich zu, wir können uns einmal unterhalten. Manchmal finden wir dann doch eine Lösung bei euch im Unternehmen oder eben im eigenen Netzwerk. Und wenn nicht, haben wir einen sehr, sehr sorgfältig qualifizierten Talentpool aus jetzt mittlerweile fast 20.000 Interim-Managern. Und da kann sicherlich auch jemand helfen. Ich freue mich auf jeden Fall auf jede Nachricht und auf jedes Feedback. Und wie gesagt, aufs nächste Gespräch mit dir, Nora.
Sehr gern. Ich freue mich auch, Franz.